eröffnet sein berühmtes Werk, den Unterricht in der christlichen Religion, bekannt auch als Institutio, mit folgender Aussage. Und das ist tatsächlich die erste Aussage in diesem dicken Buch. Er schreibt: All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen, und darum ist es nun doch nicht so einfach zu sagen, welche denn an erster Stelle steht und die andere aus sich heraus bewirkt. Diese Aussage enthält eine tiefe Wahrheit, und die hat Calvin nicht erfunden. Er hat sie in der Bibel vorgefunden, auch wenn sie dort vielleicht etwas anders ausgedrückt wird. Ein Beispiel davon haben wir soeben in der Textlesung gehört. Ich wiederhole noch einmal zwei Verse, die Roland schon gerade gelesen hat, in 2. Mose 6, die Verse 6 und 7. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Gott sagt: damit ihr erkennt, dass ich der Herr Gott bin. Um Gottes Erkenntnis geht es aber nicht nur bei Israel. Nein, Gott zu kennen und ihn zu erkennen ist die Bestimmung der gesamten Schöpfung, aller Menschen, aller Nationen. So lesen wir gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 7, Vers 5: Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Was hier im deutschen Text wie zwei unterschiedliche Wörter aussieht, in Kapitel 6 heißt es erkennen, hier heißt es erfahren, ist im Hebräischen genau das gleiche Verb. Gottes Absicht ist eindeutig. Er will sich zu erkennen geben. Alle Menschen sollen erkennen, wer und wie er ist. In dieser oder ähnlicher Weise kommt Gottes Anliegen zwischen Exodus Kapitel 6 und Kapitel 15 mindestens 10-mal vor. Einen Höhepunkt findet dieses Thema dann in Kapitel 15 in dem sogenannten Schilfmeerlied. Es handelt sich hier um einen poetischen Text, wie das so bei Liedern üblich ist. Die wiederholte Aussage Gottes, damit ihr erkennt, dass ich der Herr Gott bin, diese Aussage erhält im Schilfmeerlied eine erste Antwort von Israel. Es ist ein dichter Text, da steckt viel drin. Er hält halt viel für uns parat. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis, wie Calvin es sagt, sie bilden die Pfeiler des Glaubens. In der heutigen Wortbetrachtung werden wir uns aber vor allem auf die Gotteserkenntnis fokussieren. Wer ist Gott? Und vor allem, wie ist Gott? Wir treffen in Exodus 15 auf eines der ersten Lieder der Bibel. Dieses sangen Mose und die Israeliten nach der wunderbaren Errettung aus der Hand Ägyptens. Der Herr hatte das Schilfmeer gespalten, Israel war trockenen Fußes hindurchgezogen und das mächtige ägyptische Heer, das sie verfolgte, kam in den zurückkehrenden Fluten um. Endlich war der Auszug aus Ägypten, der Exodus, besiegelt. Israel war nun nicht mehr unter der Macht Ägyptens. Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott und Freude über die soeben erfahrene Rettung veranlassten die Israeliten zum Singen. Den Inhalt dieses Schilfmeerliedes könnte man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich habe mich dafür entschieden, die Aussagen mal generell in zwei Kategorien zu unterteilen. Und zwar auf der einen Seite in allgemeine Aussagen über Gott und auf der anderen Seite konkrete Handlungen Gottes, die beschrieben werden. Um den Faden aus Kapitel 14 aufzugreifen, lese ich noch die letzten Verse aus Kapitel 14 ab Vers 30 und dann lesen wir die ersten drei Verse, die Liedereröffnung. Wir beginnen aber schon zwei Verse früher in Kapitel 14. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Und dann kommen wir zu Kapitel 15. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die erste Liedzeile ist unglaublich aussagestark. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Wie in einer Nussschale, in einer Nuss schon auf eine Art der gesamte Baum enthalten ist, so könnten wir sagen, ist in dieser ersten Liedzeile bereits der gesamte Inhalt des Liedes enthalten. Alles, was folgt, ist irgendwie dieser ersten Zeile zuzuordnen. Diese Ehrerbietung ist also an den Gott Israels gerichtet, der sich mit dem Namen Jahwe geoffenbart hat. Jahwe bedeutet so viel wie: Ich bin, der ich bin. Jahwe gilt also dieser Lobgesang, und zwar von jedem, der in dieses Lied einstimmt. Es heißt ja: Ich will singen. Und schließlich wird dann auch noch der Grund des Lobes genannt. Warum gebührt Jahwe die Ehre? Weil er hoch erhaben ist. Es handelt sich bei dieser Zeile um eine umfassende Aussage, sozusagen eine Beschreibung Gottes. Die zweite Liedzeile hingegen wendet den Blick auf das konkrete Geschehen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Die Liedereröffnung bleibt also nicht nur im Allgemeinen, im Abstrakten stehen, sondern verbindet sich für Israel mit dem, was sie gerade erlebt haben. Gottes gewaltige Macht ist sichtbar, sie ist greifbar, ja, sie ist spürbar geworden. Selbst über die einschüchternde Macht Ägyptens ist Jahwe endlos erhaben. Die nächsten Liedzeilen in den Versen 2 und 3 bewegen sich wiederum im allgemeinen Bereich. Dabei werden Gottes Eigenschaften, sein Wesen, beschrieben. Es folgt dann noch die Entscheidung derjenigen, die die Rettung dieses Gottes erfahren haben. Sie sagen: Ich will ihn preisen, ihn erheben. Diese überwiegend allgemeine Eröffnung schließt dann noch mit dem Bekenntnis: Jahwe ist ein Kriegsmann, Jahwe ist sein Name. Eben, wo in vielen deutschen Bibeln der Name Herr in Großbuchstaben gedruckt ist, können wir ebenso auch den Gottesnamen Jahwe lesen. Jahwe ist ein Krieger, er hat den Kampf geführt. Kein Israelit musste zur Waffe greifen. Alles, was die Israeliten tun mussten, war einfach der Aufforderung zu folgen, durch das Meer hindurchzuziehen. Wir kommen zum zweiten Liedabschnitt. In den Versen 4 bis 10 wird der Blick auf das Erlebte gerichtet. Nun werden nicht Gottes Eigenschaften, sondern seine Taten besungen. Wir lesen Verse 4 bis 10. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte sich das Wasser auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wenn man bedenkt, dass diese Worte von ausgebeuteten Sklaven kamen, da bekommt man fast Gänsehaut. Es fällt nicht schwer, die Perspektive Israels einzunehmen. Das geschieht den Ägyptern zu Recht. Und ja, Gottes Zorn ist heilig und gerecht. Dennoch bereitet diese Gewalt manch einem Bibelleser Bauchschmerzen. Wie in einem Atemzug löscht Gott das gesamte ägyptische Heer aus. Zurück bleiben zahllose Witwen und vaterlose Kinder. Hinzu kommt, dass der Auszug aus Ägypten erst möglich wurde, nachdem der Todesengel unzählige ägyptische Kinder niedergestreckt hat. Wie sollen wir Gottes Gerechtigkeit verstehen? Und wie ist dies mit einem Gott der Liebe zu vereinbaren? Bei aller Freude über die Verschonung und Befreiung der Israeliten sollte man nicht leichtfertig an den Fragen vorübergehen, die diese Erzählungen an unser Gottesbild stellen. Wir leben in einer Zeit, in der der christliche Glaube massiv in Frage gestellt wird. Einer der häufig angefochtenen Punkte ist eben gerade die Gewalt in der Bibel, die von vielen vor allem im Alten Testament wahrgenommen wird. Und diese Anfragen kommen nicht nur von Gegnern des Christentums, nein, viele Gläubige ringen ebenfalls damit. Auch mir ist diese Anfechtung bekannt. Und zu manchen dieser schwierigen Fragen habe ich bis heute noch keine einfache Antwort gefunden. Und obwohl ich hier nicht in die Tiefe gehen kann, will ich doch drei Gedanken zu dieser Spannung ausführen, die ich hilfreich finde und als wertvoll erachte. Erstens, es ist wichtig, schwierige Fragen zu stellen. Der Theologe Sean McDowell ging als junger Erwachsener durch eine tiefe Zeit des Zweifelns. Auf die Frage, wie sein Glaube in dieser Phase nicht in die Brüche gegangen sei, antwortete er unter anderem Folgendes, Zitat, ich hatte einen Raum, um meine Zweifel zu verarbeiten. Als Student hatte ich einen Wohnheimleiter, der mir einen persönlichen Freiraum gab, um meine Zweifel und Fragen zu klären. Er hat mich nicht unter Druck gesetzt. Er flippte nicht aus. Er hörte mir einfach zu, stellte gute Fragen und versicherte mir, dass unsere Beziehung nicht auf dem beruhte, was ich glaubte. Mein Vater reagierte auf die gleiche Weise. Als ich ihm sagte, dass ich Zweifel an meinem Glauben hatte, versicherte er mir seine bedingungslose Liebe. Der Raum zum Zweifeln befreite mich, der Wahrheit zu folgen. Zitat Ende. Der Raum zum Zweifeln befreite mich, der Wahrheit zu folgen. Ich teile McDowells Überzeugung, dass schwierige Fragen alleine nicht zum Schiffbruch des Glaubens führen. Doch wenn jemand nicht die Erlaubnis verspürt, diese Zweifel anderen gegenüber auch auszudrücken und offen auszusprechen, führt dieser Druck in manchen Fällen dazu, dass der Glaube zerbricht. Was bedeutet das für dich und für mich? Es ist in Ordnung, mit schwierigen Fragen Mühe zu haben. Es ist wichtig, dann an diesen Fragen zu arbeiten. Das kann im Gespräch mit anderen geschehen oder im Lesen hilfreicher Bücher. Mittlerweile gibt es auch diverse Online-Plattformen, die derartige Fragen aufgreifen. Das Problem dabei ist, dass man häufig nicht so sicher zu unterscheiden weiß, ob das jetzt auch wirklich ein guter Inhalt ist oder ob das vielleicht in die Irre führt. Aber den leider nur englischsprachigen YouTube-Kanal von Sean McDowell kann ich diesbezüglich empfehlen. Nun, wenn jemand dir gegenüber schwierige Fragen und Zweifel äußert, dann kannst du ihm sagen, ihm versichern oder ihr versichern, dass eure Beziehung nicht davon abhängig ist, zu welchen Antworten sie oder er gelangt. Es ist wenig hilfreich zu sagen, wie kannst du nur solche Fragen stellen? Ebenso kontraproduktiv ist die Entgegnung, du musst einfach nur glauben, dass... Stattdessen kann jeder von uns einem anderen helfen, selbst dann, wenn man zunächst von der Frage überfordert ist. Das könnte zum Beispiel so lauten. Das ist eine schwierige Frage, die du stellst. Im Moment kann ich dir damit nicht weiterhelfen. Aber wenn du möchtest, mache ich mich mit dir zusammen auf die Suche nach Antworten. Und an so einem Punkt kann dann eine spannende Entdeckungsreise beginnen. Zweitens, bereits vor langer Zeit haben Menschen, also vor uns, mit diesen Fragen gerungen und an diesen Fragen gearbeitet. Ich möchte ein Beispiel anführen. In einem antiken jüdischen Kommentar aus dem babylonischen Talmud wird erzählt, was im Himmel geschah, als der Pharao von Ägypten mit seiner ganzen Armee im Meer versank, nachdem die Israeliten trockenen Fußes hindurchgezogen waren. Exodus 15, Vers 1 berichtet, dass die Israeliten Gott ein Lob- und Danklied sangen, weil er sie vor den Ägyptern gerettet hatte und Ross und Reiter im Meer versanken. Aber laut diesem Kommentar warnt einer der Rabbis davor, vorschnell in diesen Jubel einzustimmen. Zitat, Rabbi Jonathan sagt, der Herr hat keine Freude am Untergang der Frevler. In der Nacht, als die Ägypter im Schilfmeer ertranken, wollten die Engel im Himmel ein Loblied anstimmen. Aber Gott sprach zu ihnen, meine Geschöpfe versinken im Meer und ihr wollt Jubellieder singen? Das zitiert oder das sagt ein jüdischer Rabbi. Obwohl genau seine Vorfahren jahrhundertelang von den Ägyptern unterdrückt worden waren. Ist dieser Kommentar an den Haaren herbeigezogen? Oder vielleicht nur fantasievolle Spinnerei? Und die Antwort finden wir ganz klar in Hesekiel 33, Vers 11. Dort spricht Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Wir werden also daran erinnert, dass Gottes gewaltiges Gericht zum bestimmten Zeitpunkt eintrifft, mit Sicherheit. Aber dass sein innigster Wunsch darin besteht, dass alle Menschen von ihrem gottlosen Weg umkehren und leben. Daher die berechtigte Warnung von diesem Rabbi, sich nicht vorschnell über den Untergang der Übeltäter zu freuen. Guido Baltes bringt diesen Gedanken mit folgenden Worten auf den Punkt. Er sagt, das Angebot der Errettung, nicht der Sieg über die Feinde, ist das Thema des Passafestes. Drittens, der Friede oder der Shalom Gottes ist der Ursprung und das Ziel der Geschichte. Wer sich weiter mit der Frage der Gewalt in der Bibel beschäftigen möchte, dem kann ich ein kürzlich erschienenes Buch empfehlen. Bisher leider nur auf Englisch erhältlich. Der Autor heißt Matthew Lynch und sein Buch trägt den Titel Flood and Fury, Old Testament Violence and the Shalom of God. Zu Deutsch wäre das etwa Flut und Wut, Gewalt im Alten Testament und der Shalom Gottes. Lynch macht in diesem Buch darauf aufmerksam, dass sowohl der Beginn als auch das Endziel der Geschichte völlig gewaltfrei sind. Vor dem Sündenfall, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, gibt es keine Spur von Zorn oder Gewalt. Ebenso wird im messianischen Reich am Ende der Zeiten vollkommener Friede herrschen. Dieser Friede wird nicht nur die Menschen umfassen, er wird die ganze Natur mit einschließen. In der Tierwelt, in der Pflanzenwelt wird dann ebenso Friede herrschen. Man schaue zum Beispiel in Jesaja Kapitel 11 nach. In dieser Zwischenzeit, zwischen dem Ursprung und dem Endziel der Geschichte, liegt also diese Zwischenzeit, in der es Gewalt, Leid, Not und Tod gibt. Und ja, Gott setzt Gewalt ein, um gottlose Tyranneien zu beenden. Auch mit seinem treulosen Volk geht Gott nach langer Geduld heftig ins Gericht. Wir haben neulich das Buch Jeremia gelesen. Aber Zorn und Gnade sind bei Gott nicht gleichrangig. In 2. Mose Kapitel 34, Vers 6 und 7 offenbart Gott sein Wesen mit folgender Kernaussage. Ich lese ab Vers 6. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und dann Vers 7. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Ich kann hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Darum halten wir lediglich den zentralen Gedanken fest. Selbst in dieser Zwischenzeit übersteigt Gottes Gnade seinen Zorn um ein Vielfaches. Dadurch sehen wir oder bekommen wir einen Vorgeschmack von dem, wie überwältigend der umfassende Friede in Gottes neuer Welt sein wird. Uneingeschränkter Shalom Gottes kommt. Und soweit die drei Gedanken zur Gewaltthematik. Nochmal zusammengefasst, es ist wichtig, schwierige Fragen zu stellen. Zweitens, Denker aus vergangenen Zeiten haben uns bereits hilfreiche Impulse hinterlassen. Und drittens, Gottes umfassender Friede wird im messianischen Reich Realität werden. Bis dahin gibt es noch Gewalt, Leid und Tod. Doch auch in dieser Zwischenzeit ist Gott langsam zum Zorn und reich an Güte und Barmherzigkeit. Wir kehren zum Schilfmeerlied zurück. Nachdem Gottes allmächtige Taten der Vergangenheit besungen wurden, hält der Dichter inne, um aus diesen konkreten Handlungen nun Rückschlüsse auf Gottes Wesen zu ziehen. Vers 11 bildet die Mitte des Liedes. Denn wie wir nachher sehen werden, bilden die Verse 12 bis 17 ein Gegenstück zu den Versen 4 bis 10. In den Versen 4 bis 10 hat Israel besungen, was sie soeben erlebt haben. In den Versen 12 bis 17 werden sie besingen, was Gott in nächster Zukunft für sie tun wird. Und schließlich endet das Lied dann noch in Vers 18 mit einer letzten allgemeinen Aussage über Gottes Wesen, die gleichzeitig einen Ausblick in die Ewigkeit bietet. So, wir befinden uns nun in der Mitte des Liedes in Vers 11. Die Struktur des Liedes zeigt uns das. Nun, was steht genau im Mittelpunkt dieses Liedes? Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Mit der Erhabenheit Gottes begann das Lied. Was die Israeliten nun gerade erfahren haben, bestätigt auf erschütternde Weise, dass selbst in der Götterwelt niemand und nichts dem Gott Israels auch nur annähernd gleichkommt. Es ist also völlig offensichtlich eine rhetorische Frage, wer ist dir gleich unter den Göttern, und wird dadurch nochmals betont. Bereits in den 10 Plagen in Ägypten wurde sichtbar, dass die ägyptischen Götter dem Gott Israels unterlegen waren. Der Pharao galt in Ägypten als der göttliche Repräsentant auf Erden. Als dieser nun mit seinem gesamten Heer im Schilfmeer sein Ende fand, wurde seine Ohnmacht und die Ohnmacht der ägyptischen Götter gänzlich entkleidet. Jahwe, wer ist dir gleich? Wir kommen zur zweiten Liedhälfte. Vers 12 knüpft noch einmal an das soeben Geschehene an, doch dann wird der Blick nach vorn gerichtet in die Zukunft. Es ist die Rede von den Völkern, die in oder in der Nähe des verheißenen Landes wohnen. Ihnen wird Israel in nächster Zeit begegnen. Wir lesen die Verse 12 bis 17. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Es erschrecken die Fürsten Edoms, zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Es geht weiter in 16. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Dieser Block strahlt von Zuversicht und Hoffnung. Wie die Wasser erstarrten und das Volk mitten hindurchziehen konnte, ebenso wird es bei den Völkern sein. Wir hören noch einmal auf Vers 16. Schrecken und Furcht überfällt sie, wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Wie wir vor einiger Zeit bereits in Kapitel 14 vom 2. Mosebuch gesehen haben, lag das Hauptziel der Befreiung Israels, also des Exodus, weder in erster Linie in der Befreiung des Volkes noch in der Bestrafung Ägyptens, sondern es ging in allererster Linie darum, dass Jahwe, der lebendige Gott, verherrlicht wird. Sowohl Israel, Ägypten und die anderen Völker sollten erkennen, dass Jahwe der Herr Gott ist. Und wie bereits zu Beginn dieser Predigt einmal erwähnt, kommt diese Aussage so oder ähnlich in den Kapiteln 6 bis 15 mindestens 10-mal vor. Je nachdem, wie man es zählt, kommt man auch bis 12 oder 13-mal. Und diese Gotteserkenntnis, die Gott sich so wünscht von den Völkern, findet hier in Kapitel 15 eine erste Antwort, einen ersten Ausdruck seines geliebten Volkes. Entschuldigung, da habt ihr den Text. Wir kommen zum letzten Vers dieses Liedes. Vers 18 bildet den krönenden Abschluss. Es muss nun nicht mehr viel gesagt werden. Nachdem erneut konkrete Handlungen Jahwes beschrieben wurden, mündet das Lied in eine letzte allgemeine Aussage. Der Herr oder Jahwe herrscht als König für immer und ewig. Andere übersetzen, der Herr ist König oder wird König sein für immer und ewig. Der Gedanke ist klar, Jahwe ist der alleinige, ewige König. Für uns mag diese Aussage vielleicht nicht besonders auffällig sein, da wir diesen Gedanken bereits aus anderen biblischen Texten her kennen. Im damaligen Kontext hingegen ist sie etwas ganz Besonderes. Denn hier wird Jahwe zum ersten Mal als König bezeichnet, nach der Befreiung und der Geburtsstunde des Gottesvolks. Hier beginnt der Bogen der Königsherrschaft Gottes, der sich bis in die Offenbarung fortzieht und dort zum Ziel kommt. Wir lesen drei Verse aus Offenbarung 15, die Verse 2 bis 4. Johannes versucht, Worte zu finden dafür, was er sieht, und er schreibt: Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Jahwe ist König für immer und ewig. Diese Tatsache ist Grund zur Freude und Grund zum Lobpreis. Gleichzeitig fordert diese Aussage uns aber auch enorm heraus. Wer ist wirklich unser König? Nehmen wir die Königsherrschaft Gottes auf uns oder unterwerfen wir uns anderen Königen und Herrschern? Wollen wir vielleicht lieber selbst die Könige unseres Lebens sein? Oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass diese Aussage unsere Gewissheit oder auch unsere Sehnsucht bestärkt: Wann, Gott, wirst du deine umfassende Herrschaft aufrichten und Gerechtigkeit herstellen? Die alternativen Könige und Herrscher unserer Tage heißen nicht mehr Pharao oder Nebukadnezar, oder wie sie damals auch hießen. Heute ist vielleicht der Kunde unser König, beziehungsweise sein Geld. Vielleicht ist der Genuss des Augenblicks unser König. Oder auch gute Dinge, Beziehungen zu unseren Lieben. Wenn sie einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben einnehmen, wenn sie den Königsthron in unserem Leben besteigen dürfen, dann werden selbst die guten Dinge zu Götzen. Folgende Fragen können helfen, einen manchmal gut getarnten, versteckten König im persönlichen Leben zu identifizieren. Worin investiere ich meine Zeit? Das kann mir einen Spiegel bieten. Wofür gebe ich gerne und großzügig Geld aus? Ebenso ein Spiegel. Was begeistert mich oder was macht mich wütend? Was beherrscht meine Gedanken und was bereitet mir Sorgen? Ich will auf keinen Fall sagen, dass alle Antworten auf diese Fragen automatisch darauf hindeuten, dass wir in unserem Leben einen verlogenen König haben. Aber in manchen Fällen können solche oder ähnliche Fragen uns helfen, einen solchen König zu enttarnen. Wir blicken nun zurück auf das Lied als Ganzes, die Verse 1 bis 18. Es beginnt in den Versen 1 bis 3 mit einer überwiegend allgemeinen Eröffnung. Es folgt in den Versen 4 bis 10 eine Beschreibung der erfahrenen Wundertaten Gottes, ganz konkret, so wie Israel es damals erlebt hat. Im Zentrum des Liedes, in Vers 11, findet sich diese zentrale Frage: Jahwe, wer ist dir gleich? Und in der zweiten Hälfte, in den Versen 12 bis 17, wird der Blick auf das Kommende, aber wieder auf das konkrete Handeln Gottes gerichtet. Und schließlich kommt das Lied in Vers 18 mit dem Bekenntnis der ewigen Königsherrschaft Gottes zum Ziel. Wir erkennen folgende Struktur. Links in grüner Schrift die allgemeinen Beschreibungen Gottes und rechts angeordnet in blauer Schrift die Beschreibung der konkreten Wundertaten Gottes. Das wechselt sich dann ab in diesem Hin und Zurück. Dieses Muster könnte nun für uns als Vorlage zum eigenen Gebet dienen oder vielleicht um ein eigenes Lied zu schreiben. Du könntest beispielsweise die Blöcke, die hier blau markiert sind, mit den Handlungen Gottes füllen, die du selber in deinem Leben erfahren hast. Dabei könnten vielleicht die hier grün gedruckten Teile unverändert bleiben. Ihr könnt es gern mal probieren. Natürlich kann man auch viel freier mit dieser Vorlage umgehen oder sich auch völlig von ihr lösen. Entscheidend ist die Frage, wen betest du an? Wenn wir auf Gottes Wirken achten, sein Wesen und sein Handeln bewusst wahrnehmen, dann ist es kein weiter Weg mehr bis zur Anbetung. Den Schöpfer anzubeten führt letztlich zum ewigen Leben. Wenn wir dagegen unsere Anbetung auf ein Geschöpf richten, führt das letztlich in den Tod, in den ewigen Tod. Dabei ist Anbetung viel mehr als Lieder zu singen. Aber Singen ist ein sehr starker Ausdruck für Anbetung. Ich komme zum Schluss. Wen betest du an? Für Israel ist klar geworden, es gibt nur einen lebendigen Gott. Bei diesem Gott ist das Leben zu finden und er allein ist der Anbetung würdig. Darum schließe ich mit der ersten Liedzeile: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Wir beten. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du hast dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Dort wurde deine Macht und Herrlichkeit spürbar. Du herrschst als König für immer und ewig. Zum heutigen Zeitpunkt hältst du dich in der Ausübung deiner Herrschaft noch zurück. Stärke und tröste alle, die unter Anfechtungen oder Ungerechtigkeiten leiden. Belebe in deinen Kindern die Hoffnung und die Zuversicht auf dein kommendes Licht. Es kommt die Zeit, da wirst du Gerechtigkeit aufrichten, dein Friedensreich. Bis dahin hilf uns, dich immer tiefer zu erkennen, in der Liebe zu dir zu wachsen, auf dass dein Name durch uns verherrlicht werde. Dir allein gebührt alle Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.